HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Dazu begrüßt Sie heute Christiane Hillebrand und zu Gast ist der Dirigent, Blockflötist und Barockentdecker Michael Schneider. Erstmal herzlich willkommen, Herr Schneider.
Morgen, Frau Hillebrand.
Vor 35 Jahren, 1983, da wurden Sie an die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt berufen. Und dort haben Sie unter anderem das Institut für historische Interpretationspraxis ins Leben gerufen. Seit vielen Jahrzehnten engagieren Sie sich für die alte Musik und auch für die historische Aufführungspraxis. Und jetzt geht Ihre Zeit an der Frankfurter Hochschule zu Ende, mit Ende des Wintersemesters 2018-19. Wie fühlt sich das an?
Das weiß ich noch gar nicht, wie sich das anfühlen wird. Es sind in der Tat, wenn man meine vorigen Tätigkeiten noch dazu rechnet, in Berlin und in Köln, sind es genau 40 Jahre, die ich jetzt in diesem Job tätig bin, ohne Unterbrechung. Und wie sich das anfühlen wird, wenn jetzt plötzlich Schluss ist oder wenigstens weitgehend Schluss ist an der Lehrtätigkeit, das weiß ich eben noch nicht, aber ich plane.
Sie haben ja noch einiges vor, darüber werden wir auch sprechen und auch über die Zeit in Frankfurt. Wenn man sich mal zurückerinnert, vor 35 Jahren, da war wahrscheinlich noch gar nicht viel in Sachen historische Aufführungspraxis, alte Musik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt.
Ja, es gab so etwas wie ein sogenanntes Studio für alte Musik. Ich weiß gar nicht, was das genau war, weil es vor meiner Zeit, wie gesagt, war. Es gab keine geregelte Ausbildung in diesem Bereich. Und weil meine Tätigkeit war ja im Anfang auch mit den dort schon Studierenden Musikern, die auf modernen Instrumenten musizierten, Projekte zu organisieren. Und wir haben dann als erstes zum Beispiel die Brandenburgischen Konzerte gemacht, mehrmals sogar alle sechs mit modernen Instrumenten und auf diesem Wege dann sozusagen langsam Dinge, die sich ja schon in den 60er, 70er Jahren entwickelt hatten, übertragen können. Und dadurch, dass jetzt bei den Abschiedsfeierlichkeiten Musiker wieder gekommen sind aus diesen allerersten Jahren, habe ich gemerkt, dass da doch auch was hängen geblieben ist und dass das auch damals schon eine Arbeit war, die Früchte getragen hat.
Also heutzutage ist das Stichwort historische Aufführungspraxis schon fast normal. Das war vor 40 Jahren nicht so.
Das war nicht so. Ich habe, sagen wir mal, das Glück gehabt, in der Zeit meine Ausbildung zu erfahren und meine sozusagen musikalische Sozialisation zu erfahren in den 70er Jahren, Ende 60, 70er Jahre, wo das noch wirklich ganz frisch war. Also wir waren dann gerade so die zweite Generation nach den Gründungsvätern und die Gründungsväter, also Leute wie Gustav Leonhard, Franz Brüggen, Hans-Martin Linde, waren unsere Lehrer quasi. Das heißt, wir waren ganz nah dran und das war eine fantastische Zeit, muss man sagen, weil wir haben das Gefühl gehabt, unglaublich viel Neues zu lernen, zu entdecken, täglich. Und das hat uns sehr erfüllt und für ein ganzes Leben dann auch Zündstoff gegeben.
Also richtig Barockmusik entdecken, Barockentdecker, ja, habe ich Sie ja auch vorhin genannt.
Das waren einfach auch großartige Persönlichkeiten, mit denen wir damals lernen durften, muss man sagen. Und die haben uns auch einfach beigebracht, wie man selbst eben weitermacht, dass man nicht nur irgendwas kopiert von irgendwelchen Meistern, die man verehrt, sondern dass man Handwerk an die Hand bekommt, wie man auch durch Forschen und durch verschiedene Arten der Beschäftigung mit Musik, wie man da immer weiterarbeiten kann und auch sich ein eigenes Feld erarbeiten kann.
Ja, und dieser Prozess ist ja noch lange nicht abgeschlossen. Da gibt es ganz viel noch zu entdecken.
Ja, genau.
Darüber sprechen wir, aber jetzt wollen wir Sie erst einmal hören. Ich habe gesagt, Sie sind Blockflötist und Dirigent. In der Aufnahme, die Sie uns mitgebracht haben, spielen Sie Blockflöte. Und es ist eine Aufnahme zusammen mit einem Ensemble, das es jetzt seit 40 Jahren gibt.
Ja, das ist eine merkwürdige Übereinstimmung, dass mein Kammermusikensemble Camerata Köln, das haben wir 1979 gegründet. Damals waren wir alle Studenten. Und ja, es ist eines der Glücksfälle meines Lebens und meiner Tätigkeit, dass die fast alle dieser Freunde, mit denen wir damals dieses Ensemble gegründet haben, auch heute noch meine Freunde und Kollegen sind. Und diese Aufnahme, die jetzt gerade vor wenigen Monaten erschienen ist, ja, das sind also mit Karl Kaiser, Sabine Bauer, Rainer Zipperling, Hans-Peter Westermann genau die Gründungsmitglieder vertreten, die auch vor 40 Jahren zusammen ähnliches Repertoire schon gespielt haben.
Und wir hören jetzt aus dem Telemann-Quartett A-Moll einen Satz. Thank you. Der zweite Satz war das aus dem Quartett A-Moll von Georg Philipp Telemann, gespielt vom Kammermusikensemble Kamerata Köln, und Michael Schneider war der Solist mit der Blockflöte und heute zu Gast in der Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie spielen mit dem Ensemble seit 40 Jahren zusammen, Sie haben es mitgegründet. Sie spielen Blockflöte und Traversflöte. Traversflöte, Querflöte übersetzt, aber es ist ja nicht die Querflöte, die man jetzt vielleicht im Kopf hat, vor Augen hat, sondern eine historische Variante.
Ja, die Traversflöte, man kann sagen, ist der Vorläufer der modernen Flöte, die sich in der Form mit der Böhmechanik, wie wir das heute kennen, und zumeist aus Silber, ja erst gegen Mitte des 19. Jahrhunderts durchgesetzt hat. Und verschiedene Arten von Hölzern, deshalb heißt es ja auch Holzblasinstrument, die Flöte, hölzernen Querflöten, die man heute zusammenfasst unter dem Begriff Traversflöte. Es gibt Renaissance-Traversflöten, es gibt barocke, verschiedensten Bauarten. Ich selbst habe auch Querflöte studiert, also moderne Querflöte studiert, und kann sagen, das sind eigentlich doch zwei ganz verschiedene Instrumente. Also vom Spieltechnischen her, die ganze Ansatzgeschichte, das ist doch sehr, sehr verschieden. Und manchmal könnte man eher denken, dass man als Blockflötist mit einer Oboe ein verwandteres Instrument hat als mit einer Querflöte. Der Hauptunterschied ist natürlich zunächst ein technischer Unterschied. Die Böhmflöte hat diese Mechanik, die ermöglicht, dass alle Töne dort sozusagen gebohrt sind auf dem Rohr, wo sie von der akustischen Berechnung her ideal sind. Das könnte man aber nie greifen mit den Fingern. Deshalb gibt es dieses Gestänge. Während die Barocke und die Renaissance-Traversflöte haben maximal eine Klappe und man muss sehr viel mit sogenannten Gabelgriffen arbeiten, um bestimmte Tonarten dadurch zu erreichen. Dadurch ändert sich die Klangfarbe. Jede Tonart klingt verschieden. Das haben die Leute später nicht mehr geschätzt, aber Komponisten, auch wie Johann Sebastian Bach oder Georg Philipp Telemann, haben das mit Sicherheit in ihren Kompositionen mit bedacht, dass also B-Dur völlig anders klingt als D-Dur und eben eine ganz andere Klangfarbe erzeugt. Uns hat es immer gereizt, auch eben bei den Querflöten, diesen Klangfarbenunterschieden nachzuspüren. Der Grundton der Querflöte ist D. Bei der Blockflöte ist es anders. Die Blockflöte steht, also die Altblockflöte steht in F. Das heißt, die Tonarten, die um F rum sind, also die B-Tonarten, klingen besonders schön und voll, während Tonarten mit Kreuzen, also D-Dur und H-Moll, sind nicht nur unangenehm zu greifen, weil man eben auch dort dann viel mehr Gabelgriff hat, sondern klingen auch leiser und spezieller.
Jetzt haben Sie eine Aufnahme mitgebracht, in der beide Flöten zu hören sind, die Blockflöte und die Traversflöte. Vielleicht können Sie aber auch noch mal eine Anleitung uns mit an die Hand geben, wie man das jetzt unterscheidet.
Es gibt relativ wenig Stücke, also eine Handvoll nur aus dem Barock, in den Komponisten, die der Versuchung nachgegangen sind, beide Flötentypen gleichzeitig einzusetzen. Und das Hauptstück, was wir auch sehr lieben und immer wieder spielen, ist das E-Moll-Konzert von Georg Philipp Telemann für Block, Traversflöte und Streicher und Generalbass. Eins seiner besten Stücke überhaupt. Also das ist wirklich ein Meisterwerk von Telemann. Und da setzt er die beiden Flötentypen nicht etwa im Streit ein oder er setzt sie nicht gegeneinander, sondern eigentlich wie zwei Geschwister. Und beim Hören ist man sich manchmal gar nicht sicher, welches ist welche Flöte. Also Telemann wollte da keinen Streit vom Zaun brechen.
Wer spielt jetzt in dieser Aufnahme?
Da spielt mein Freund Karl Kaiser, mit dem wir auch zusammen die Kamerata Köln gegründet haben, und mein Barockorchester La Stagione Frankfurt, das wir 1988 gegründet haben. Sie sehen, hier ist der Wechsel von Köln nach Frankfurt vollzogen, obwohl die Leute eigentlich dieselben bleiben.
Ja. Dann hören wir jetzt daraus den letzten Satz. Ja. Sie hören HR2 Kultur, die Sendung Doppelkopf, und zu Gast ist heute der Blockflötist und Dirigent Michael Schneider. Wir haben ihn eben gehört mit der Blockflöte, zusammen mit Karl Kaiser Traversflöte. Das war der letzte Satz aus dem E-Moll-Doppelkonzert von Georg Philipp Telemann. wenn man an Telemann denkt, der hat so unterschiedlich auch komponiert. Das war jetzt ein so tänzerisches, so lebensfrohes Werk auch, ne?
Ja, bei diesem Stück kommt natürlich sehr stark Telemanns Eigenart zutage, dass er in seinen Stil auch den sogenannten polnischen Stil integriert hat. Heißt, er hat folkloristische Einflüsse umgesetzt und in seinen Instrumentalstil integriert. Und gerade dieser letzte Satz ist natürlich ein sehr fast folkloristisches, rustikales Stück. Und er hat das selbst in seinen Autobiografien ja beschrieben, wie ihn die barbarische Schönheit dieser Musik fasziniert hat und dass er Gedanken davon für ein ganzes Komponistenleben abschnappen konnte. Und das kann man an diesem Satz natürlich sehr gut hören.
Wenn man sich mal die Blockflöte anschaut, das ist ein typisches Einstiegsinstrument für viele. Viele bleiben dann auch erstmal eine Weile dabei. Manche lernen dann ein anderes Instrument. Bei Ihnen ist es dann aber, Sie haben zwar Querflöte dann auch studiert, aber auch die Blockflöte geblieben.
Ja, ich muss dazu allerdings sagen, ich habe diesen, sagen wir mal, pädagogischen Bereich, der an der Blockflöte hängt, nie selbst kennengelernt. Mhm. Als ich anfing, Blockflöte auch ernsthaft zu betreiben, zu studieren, war das schon ein künstlerisches Instrument. Unsere Vorbilder waren eben Franz Brüggen und Hans-Martin Linde und Günter Höller. Das waren Leute, die eben in der Aufführungspraxis vorne anstanden, die auch als Dirigenten tätig waren und die auf höchstem künstlerischen Niveau gearbeitet haben mit dem Instrument. Die Blockflöte ist ein Instrument mit begrenztem Repertoire, mit begrenzten Möglichkeiten, das ist klar. Aber gerade diese Begrenzungen sind es ja, die dem Instrument auch einen Reiz verleihen, dass auch immer wieder Musiker inspiriert werden, da eben Kunst draus zu machen. Und man muss mit sehr viel Arbeit, mit Suggestion, mit einem hochentwickelten Technik, um Musik darauf zu machen. Und ich finde, es ist bestimmt kein Zufall, dass gerade viele Blockflötisten, dass die auch in einem viel weiteren Feld tätig sind, dass die dirigiert. Brüggen hat sein Orchester geleitet und hat die gesamte Literatur des 19. Jahrhunderts, die gesamte Orchesterliteratur sozusagen neu definiert. Und ich denke, das ist kein Zufall, dass das auch öfters mit der Blockflöte zu tun hat. Man lernt einfach an der Blockflöte bestimmte Dinge, die mit etwas ganz Grundsätzliches mit Musik zu tun haben, darüber nachzudenken, damit umzugehen und im ganz kleinen Detail immer wieder neu zu arbeiten. Und das inspiriert auch, wenn ich eine Partitur einer Mendelssohn-Symphonie sehe, dann profitiere ich davon, dass ich Blockflöte spiele.
Jetzt ist die Blockflöte ja auch ein Instrument, das natürlich zu der Musik passt, die Sie lieben. Sie haben vorhin auch erzählt, also während wahrscheinlich andere in Ihrem Alter die Hitparade gehört haben, haben Sie Sendungen der alten Meister verfolgt. Das passt dann einfach auch zusammen.
Klar, also das hat sicher mit meiner Jugend, Kindheit zu tun. Mein Vater, der war kein Musiker, der war Lehrer. Und damals gab es ja diese berühmte Archivproduktion, diese humorlosen gelben Platten. Und die habe ich dann irgendwann mal als Kind entdeckt. Er wollte gar nicht, dass ich das hört, oder er wollte auch nicht, dass ich Musik mache. Aber er hatte diese Sammlung und immer wenn er weg war, habe ich dann heimlich Buxtehude und Bach gehört. Und Mozart wäre für meinen Vater schon ein Neutöner gewesen. Das heißt, ich bin erst später dann auch in die Musik der Klassik und Romantik oder auch in die neue Musik. Das ist ja bei Blockflöte ein ganz großes Thema. Also heutzutage muss man sagen, die Hälfte des Repertoires, die wir spielen, die wir auch unterrichten müssen, also das betrifft auch mein Unterrichtsalter, ist neue Musik.
Und Sie haben eben auch schon gesagt, viele Ihrer Kollegen sind auch Dirigenten, wie Sie ja auch. Wie ist das, die Rolle des Dirigenten in der Barockzeit? Den klassischen Dirigenten, so wie wir ihn heute kennen, für die großen romantischen Orchester gab es ja so nicht.
Nein, den gab es nicht. Den hat, glaube ich, erst Louis Spohr oder andere Komponisten von dessen Generation geschaffen. Also der mit Taktstock vor einem Apparat steht. Das heißt, wir sind ja alle, jetzt rede ich mal von unserer ganzen Zunft, das sind ja ziemlich viele, die also nicht nur von der Blockflöte, sondern auch von Cembalo oft kommen oder von der Geige. Wir sind ja so Quereinsteiger. Ja? Das heißt, wir haben alle nicht richtig dirigieren studiert. Das wird uns auch oft übel genommen. Auf der anderen Seite, es kommt ja darauf an, was rauskommt. Und wir haben alle gelernt, uns irgendwie verständlich zu machen. Ja, also unsere Intentionen rüberzubringen. Und dass Nicolas Harnoncourt dann als einer der bestbezahlten Dirigenten geendet ist, das konnte auch niemand voraussehen, weil er ja auch in diesem Sinne kein wirklicher Dirigent war. Aber er hat eben die Musikgeschichte und die Interpretationsgeschichte umgekrempelt des gesamten 20. Jahrhunderts, das muss man sagen. Also wir machen uns auf andere Weise verständlich als durch die ganz klassische Dirigiersprache.
Und jetzt kommt es ja auch darauf an, ob man mit einem eher kleineren Ensemble arbeitet oder eben ein großes, vielleicht auch modernes Orchester, das mit der Barockmusik gar nicht so vertraut ist, vor sich hat. In der Barockmusik, genau. Wie war das damals? Wurde eher in kleineren Ensembles musiziert?
Na, es gab eben beides. Es gab natürlich kleinere Ensembles. Wir wissen zum Beispiel von Sanssouci, das Musikzimmer Friedrich des Großen, dass man auf dem Gemälde von Menzel noch als großen Raum wähnt, ist eigentlich ein ganz kleines Zimmer. Also es gab wirklich diese kleinen Besetzungen, auch eine Violine pro Stimme. Es gab aber auch ausgesprochene Mammutbesetzungen, auch im Barock. Und berühmt sind vor allen Dingen die Aufführung von Corelli Concerti Grossi in Rom mit über 100 Spielern. Und da gibt es einen berühmten Stich, wo die also alle auf einer großen Bühne aufgereiht sind, die Musiker übereinander. Das sieht aus wie ein Orgelprospekt. Das gab es eben auch. Und jetzt bei meiner Verabschiedung hatte ich das ganz große Glück, dass eine Kollegin von mir organisiert hat, dass quasi als Überraschung ein Orchester von 80 Mitgliedern auf der Bühne saß, die dann für einen Corelli und Stradella zusammengekommen sind. Und das war ein unglaubliches Erlebnis. Ein Erlebnis, das ich noch nie gehabt habe vorher. Weil diese vielen Musiker, die auf eine bestimmte Weise auch postiert sind, also ganz anders, als man das heute denkt, ersten Geigen saßen ganz hinten oben und die Celli und Bässe und Kontrabässe und Kontininstrumente ganz vorne und die beiden Solovioline. Das heißt, das Orchester war wie ein riesen Panorama nach hinten gestaffelt. Und dieser Klang war unvergleichlich. Der war nämlich gar nicht laut, sondern der hatte eine ungeheure Weite, einen Raum geschaffen. Ich hoffe, dass man das auch noch mal irgendwo wieder herstellen kann. Ist natürlich auf dem freien Markt eigentlich nicht bezahlbar.
Da braucht man dann natürlich einen Dirigenten.
Da braucht man einen Dirigenten, ja, genau. Aber wenn wir mit Musikern zu tun haben, die sozusagen bei uns ausgebildet wurden, die irgendwie mit historischen Instrumenten spielen und die diese Sprache sprechen, dann kann man sich in jedem Fall gut verständlich machen. Die lesen einem das alle von den Lippen. Probleme gibt es eigentlich nur bei Musikern, die eine ganz andere Zeichensprache gewöhnt sind in ihrer täglichen Arbeit, zum Beispiel in einem Opernhaus.
Mhm. Sie haben uns eine Musik mitgebracht, die ist auch für relativ große Besetzungen.
Ja, ich habe jetzt mal ein Stück rausgesucht, weil damit auch ein Komponist erscheint, den ich besonders schätze, für den ich mich besonders einsetze, Franz Ignaz Beck. Eine Aufnahme, eine Live-Aufnahme von seinem Stabat Mater, die wir, ich glaube es war 2000, bei den SWR-Musikfestspielen in Schwetzingen gemacht haben, zusammen mit der Sopranistin Heidrun Cordes und dem SWR-Vokalensemble. Ja, ein Satz aus seinem Stabat Mater, das ist sicher sein von den erhaltenen Werken Becks das Meisterwerk.
Ja, Mater, so heißt dieser Satz aus dem Stabat Mater von Franz Ignaz Beck. Michael Schneider hat sich diese Musik gewünscht, hat sie uns mitgebracht für die Sendung Doppelkopf in H2 Kultur. Sie haben vorhin schon ein bisschen erzählt, Beck zum Beispiel ist ja auch ein Komponist, den man nicht so kennt. Es ist ja auch Ihnen ein Anliegen, genau solche Komponisten wieder zu entdecken und bekannt zu machen.
Ja, mein erstes Beck-Stück, also eine Sinfonie, habe ich gehört als Teenager im WDR 3 mit der Capella Coloniensis und war fasziniert von dieser Musik und habe dann später immer wieder geguckt, wer war denn dieser Beck, was hat der geschrieben? Und ja, irgendwann war es dann so weit, 1988 hier in Frankfurt, dass ich gedacht habe, ich brauche ein Orchester, ich brauche einen größeren Klangkörper, um Dinge auch hörbar zu machen, die man schon lange mit sich rumträgt. Also und dank meiner guten Freunde und guten Verbindungen auch mit anderen Musikszenen damals, zum Beispiel Hannover, haben wir das dann auf die Beine gestellt. Die ersten Aufführungen, es waren Opernproduktionen meist, Händel-Opern, Hasse, Telemann und es gab damals den Dr. Rexroth in der Alten Oper in Frankfurt, der uns unterstützt hat, auch Aufführungsmöglichkeiten gegeben hat. Das war sozusagen der Anfang von diesem Orchester und ja, das hauptsächlich eben dafür zusammengestellt wurde, um, ja, ich habe damals das Motto gehabt, Unerhörtes hörbar machen. Also unerhörte oder ungehörte Musik, die man mit sich herumträgt, wieder zum Klingen zu erwecken.
Das ist La Stagione Frankfurt, ja. Dieses Ensemble. Genau, den Namen haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt. Jetzt haben Sie gesagt, Unbekanntes, Unerhörtes hörbar machen. Wo machen Sie diese Entdeckungen? Wo entdeckt man Komponisten, die keiner kennt? Die laufen, fallen Ihnen ja nicht wahrscheinlich einfach mal Partituren in die Hände.
Ja, es ist natürlich einfach ein Problem unserer Musikgeschichtsschreibung auch, dass man sich nur an den großen Heroen irgendwie abarbeitet und alles andere links liegen lässt. Und natürlich schätze ich auch Mozart und Beethoven und Haydn und Bach als die größten Komponisten. Aber man kann deren Werk eigentlich viel besser verstehen, deren Werk viel besser beleuchten, wenn man auch das Umfeld sieht, in dem sie ihre Werke geschaffen haben. Und je vielfältiger, je reicher dieses Spektrum wird, dass man einen Komponisten in seiner Epoche, in seinem gesamten Umfeld erkennt, desto spannender finde ich das eben.
Wie gehen Sie da auf Spurensuche?
Erstmal muss man einen Auslöser haben, wie dass man ein Stück hört und sagt, wow, das ist ja was ganz Besonderes, da höre ich etwas, das ich sonst nicht kenne, und dann ein Näschen haben, wo man da was findet. Heutzutage ist das ja schon viel leichter geworden, dadurch durch die ganze Internetzugänglichkeit. Die meisten Bibliotheken haben ja ihre Bestände bereits online gestellt. Früher mussten wir das in mühsamer Arbeit, mussten wir in Katalogen blättern, wo könnte was liegen. Ich bin dann oft hingereist, nach Italien zum Beispiel, in eine Bibliothek, bis in die Vatikanbibliothek in Rom. Und dann muss man da in Katalogen blättern, die man sonst nirgendwo einsehen kann. Die kann man nur vor Ort einsehen. Und dann muss man darum bitten, dass man die Sachen rausgeholt kriegt aus den Archiven. Und dann muss man schauen, okay, lohnt sich das? Sieht das interessant aus? Dann musste man einen Reproduktionsantrag stellen. Dann bekam man diese Mikrofilme, und die musste man dann hier bei der Firma Ulzhöfer hingeben, die das rückvergrößert haben. Das war ein Riesenaufwand. Und dann musste man natürlich gucken, was von dem, was man jetzt hat, lohnt sich? Was ist denn wirklich so, dass man auch eine Produktion in Gang setzen soll? Das ist natürlich dann auch nur ein Bruchteil. Und wenn man dann Glück hat, manchmal doch was zu finden, das war ein echter Treffer, dann hat sich die Arbeit gelohnt. Und mir ist es ein paar Mal gelungen, solche Stücke zu finden, wo ich auch wirklich sagen würde, das sind echte Meisterwerke. Das Beck Stabat Mater gehört dazu. Und ein Oratorium von Alessandro Scarlatti, La Colpa, Il Pentimento e la Grazia, würde ich sagen, gehört auch dazu. Beide Stücke habe ich zum ersten Mal aufgeführt in der Neuzeit und eingespielt auch.
Jetzt ist es ja so, dass gerade in der Barockmusik die Partituren oft ein bisschen rudimentärer aussehen. Es gibt wenig Anweisungen darin. Sie haben ja vorhin auch gesagt, diese Arbeit, etwas neu zu entdecken und diese Musik dahinter zu entdecken, wie hat das geklungen, das wieder zum Klingen zu bringen, ist ja ein ganz spannender Prozess.
Ein berühmter Kollege von mir, der Flötist Bartold Kölken, hat gerade ein Büchlein geschrieben, wo er so die Essenz seiner Lebenserfahrung, musikalischen Lebenserfahrung sammelt. Und das Buch heißt The Notation is not the Music. Das ist eigentlich genau, das trifft es auf den Punkt. Wir mussten halt lernen, oft spärliche Informationen aus den Noten in klingende und lebendige Musik umzusetzen, die, auch wenn keine dynamischen Angaben da sind und auch Tempoangaben fehlen und Akzente, Artikulationsangaben, alles das steht in der Regel nicht in den Noten, wie es dann bei einer Gustav Mahler-Symphonie zum Beispiel dasteht, minutiös. Und das muss man halt ergänzen, und dieses Ergänzen geht natürlich nur, wenn man das gesamte Umfeld kennt, wenn man die Quellen studiert hat, die damit in Zusammenhang stehen, und einfach die musikalische Sprache. Man muss wirklich sagen, es ist wirklich eine Art Sprache. Wenn man die Sprache spricht, und dann kann man auch so eine Art Sprachgefühl entwickeln, dass einem auch intuitiv manches sagt, das geht und das geht nicht. Ja, also man entwickelt immer feinere Tools sozusagen, um mit so einem blanken Notentext umzugehen und den erstmal in der eigenen Vorstellung in farbige, klingende, lebendige Musik umzusetzen.
Ja, und so ist es kein Wunder, dass es dann eben Ensembles gibt, die sich genau auf diese Art Musik spezialisiert haben und eben dann auch wissen, wie man damit umzugehen hat. Sie haben uns auch ein Beispiel mitgebracht für eine spezielle Art und Weise, eben auch Barockmusik zu interpretieren.
Ja, ich habe einen langsamen Satz aus einem Blockflötenkonzerto von Tartini. Tartini war ja ein ganz berühmter Geiger und Tartini war vor allen Dingen einer, der in einer ganz speziellen Weise diese Kunst der Verzierung, die Kunst der Veränderung, der Ornamentation eines Notentextes auch demonstriert hat. Es gibt von ihm ein unglaubliches Beispiel, wo er eine relativ einfache Melodie eines Adagios notiert und dann hunderte von Varianten dazu, die, das ganze Blatt sieht über mit schwarzen Noten übersät aus. Und gerade deshalb ist Tartini ein gutes Beispiel. Und dieses Concerto hier, das ist also ein relativ kleiner, sarabandenartiger Satz. Und der steht notiert völlig ohne jede Verzierung. Und in dieser Aufnahme habe ich versucht, beim ersten Mal das mehr oder weniger blank zu spielen, so wie das in der Notation dasteht, und bei der Wiederholung jeweils eine verzierte Fassung, die angelehnt ist an die Vokabeln, die Tartini selbst in seinen Beispielen an der Hand gibt.
Mhm. Da hören wir jetzt den zweiten Satz daraus. Michael Schneider und die Capella Academica Frankfurt waren das mit einem Satz aus dem Concerto F-Dur von Giuseppe Tartini. Michael Schneider, Sie spielen Blockflöte, Sie dirigieren auch. Welche Rolle erfüllt Sie mehr? Welche inspiriert Sie mehr?
Das ist schwer zu sagen. Ich könnte jedenfalls nicht ohne auch selbst zu spielen. Das liegt mir immer am Herzen. Und auch dann, wenn ich Einladungen bekomme, Orchester zu dirigieren, ein Sinfoniekonzert zu machen, lege ich doch immer Wert darauf, dass ich selbst auch spiele, um auch zu zeigen, ich bin einer von den anderen Musikern auch.
Jetzt sind Sie 35 Jahre an der Hochschule in Frankfurt gewesen, an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt. Sie haben ganz viel erreicht, vieles bewegt. Was waren für Sie persönlich so die besonderen Erlebnisse in dieser Zeit?
Ja, wenn wir jetzt die Hochschultätigkeit mal nehmen, die ist ja etwas anderes als sozusagen meine künstlerische Tätigkeit neben der Hochschule. Die Hochschule war natürlich der Aufbau dieses Instituts, der ist immer gewachsen ist, auch dadurch, dass dann von der Hochschulleitung Unterstützung kam in Form von Bereitstellung von Professuren. Das heißt, mein Institut ist auch gewachsen. Wir haben immer mehr Studenten angezogen, ein sehr internationales Publikum aus aller Herren Länder. Und das hat sich halt immer weiterentwickelt, auch die Veranstaltungen, die wir gemacht haben aus dem Institut. Und im Laufe der Zeit wurde das immer mehr und es gab zwei herausragende Formate, würde man heute sagen, die sich einfach quasi von selbst etabliert haben. Das einmal dieser Barock-Marathon, also wo wir meistens in drei Sälen gleichzeitig von 18 bis 24 Uhr Konzerte hatten, die ganze Zeit mit Studierenden, ausschließlich Studierenden und einem Großprojekt, das war eben in diesem Fall der Corelli, von dem wir eben sprachen. Und das zweite große Format war die sogenannte Barocknacht, die wir vor 25 Jahren etwa zum ersten Mal in der Hochschule haben stattfinden lassen. Und ein ähnliches Konzept in verschiedenen Räumen gleichzeitig Kurzkonzerte von jeweils einer halben Stunde zu veranstalten, ausschließlich mit Ensembles aus Studierenden und auch Lehrern. Wir haben also gemeinsam musiziert. Und das war ein so wunderbares Konzept, dass wir das exportiert haben in viele Spielstätten. Also die Burg Kronberg gehört dazu. Seit etlichen Jahren sind wir in den Schlosskonzerten in Weilburg zu Gast. Immer, da heißt es nicht Barocknacht, sondern Barockfest, damit es nicht bis in die Nacht hineingeht, ein bisschen früher anfängt. Aber das ist das gleiche Konzept. Und da haben wir natürlich traumhafte Aufführungsbedingungen mit den wunderbaren Spielstätten dort im Weilburger Schloss. Und ja, wir waren in der Stadt Gießen, wir waren in Gelnhausen, wir waren in Mannheimer Schloss. Das ist ein richtiger Exportartikel. Und die Studierenden, die schätzen diese Veranstaltung sehr und bereiten sich das ganze Jahr halt darauf vor. Und das ist dann immer der Höhepunkt zum Ende des Sommersemesters, dass wir meistens dreimal diese Barocknacht durchführen. Im letzten Jahr waren wir auch in Darmstadt, in Kranichstein. Also in solchen Schlossanwesen ist es natürlich am besten aufgehoben. Und für das Publikum ist das natürlich auch eine tolle Sache. Man kann wandern, man kann auch mal einen Drink nehmen und man kann nie alles hören. Es ist also so viel, dass man eine Auswahl treffen muss. Das denke, war auch für die Studierenden und auch die Dozenten der Hochschule immer so ein Identifikationspunkt, die Barocknacht und der Barockmarathon.
Und das ist ja wirklich auch über die Jahre immer mehr gewachsen.
Es ist immer mehr gewachsen, genau.
Wenn Sie jetzt mal die letzten 40 Jahre Revue passieren lassen, die Anfänge damals, klar, wurde schon natürlich Musik von Bach gespielt, von Telemann gespielt, von Vivaldi gespielt. Es hat sich jetzt viel getan in diesen Jahrzehnten, ganz viel getan, auch dank Ihrer Arbeit, Ihrer Kollegen.
Es hat sich sehr viel getan, in der Tat, auch im Musikleben ganz allgemein. Dadurch, dass auf der einen Seite die Aufführungspraxis, wenn man das so nennen will, in den normalen Musikbetrieb hineingewachsen ist. Auch hier beim Hessischen Rundfunk gibt es eine Reihe Barock Plus, wo das Orchester also solche Dinge macht und auch die Sprache schon zu einem erstaunlichen Maße sozusagen verinnerlicht hat. Das ist das eine, dass das also kein Randbereich mehr ist, sondern ins Zentrum der musikalischen Betätigung gerückt ist und auch selbstverständlich rezipiert ist. Also, und das andere ist natürlich, dass das Repertoire, mit dem wir uns beschäftigen, auch in der historischen Interpretationspraxis, weit über das 18. Jahrhundert hinausgegangen ist, mittlerweile eher im 19. Jahrhundert anzusiedeln ist. Viele große Orchester, wie das Orchestra of the Age of Enlightenment oder das schon genannte Orchester von Franz Brüggen, die spielen fast ausschließlich Musik der Romantik. Und da sind natürlich auch die Herausforderungen jetzt für unseren Studiengang an der Musikhochschule, der sich reformieren muss in dem Bereich, dass man aus der reinen Barockmusik raus ins 19. Jahrhundert gehen muss. Denn für unsere jungen Studierenden, für unsere Musiker ist das lebensnotwendig, dass sie da ausgebildet sind. Denn das Spielen zum Beispiel auf einer romantischen Klappenflöte ist noch wieder etwas völlig anderes als auf einer barocken Traversflöte oder auf einer modernen Flöte. Das ist ein eigenes Instrument, ein eigenes Studium. Und wenn man heute mit den großen Orchestern, mit Gardiner oder eben Orchestra of the Age of Enlightenment spielen will, muss man die italienische Sinfonie auf einer Klappenflöte beherrschen. Und das ist eine echte Herausforderung, auch für unsere Ausbildung.
Mhm. Aber die Grundlage, wenn man da weiß, wo hat sich das alles herausentwickelt, hat man auch ein ganz gutes Rüstzeug.
Ja, man geht halt nicht zurück, man geht voran. Also wir beschreiten sozusagen in der Interpretationspraxis in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, denselben Weg nochmal, den die Musikgeschichte gegangen ist. Wir gehen nicht zurück.
Michael Schneider, welches waren Ihre Vorbilder?
Ich muss sagen, was Orchester betrifft oder Ensemble oder überhaupt Umgang mit alten Instrumenten, war für mich die Begegnung mit den frühen Aufnahmen von Nicolas Harnoncourt. Im Live-Erlebnis habe ich sehr viel bei Gustav Leonhard, dem großen Cembalisten, zugehört, seinen Unterricht sehr genossen. Aber diese frühen Aufnahmen von Harnoncourt, vor allen Dingen die Aufnahme der vier Jahreszeiten, die wie eine Bombe eigentlich einschlug in den 77 oder wann das war, wie der mit den Instrumenten umgeht, was das für eine Vitalität, für eine Dynamik, für eine Artikulation brachte, das war wirklich, es hat bis heute an seiner Faszination nichts verloren.
Sie haben uns mitgebracht von Antonio Vivaldi.
Das ist ein Ausschnitt aus dieser berühmten Aufnahme der vier Jahreszeiten. Aber dieser Satz, den ich gerne spielen würde, ist nicht Teil der vier Jahreszeiten, sondern ein Satz eines Concertos La Tempesta di Mare, der also genau das, was ich eben beschrieben habe, in exemplarischer Weise zeigt.
Der erste Satz aus dem Concerto in B-Dur von Antonio Vivaldi war das. Mitgebracht hat uns diese Musik Michael Schneider, zu Gast in der Sendung Doppelkopf heute. Herr Schneider, Ihre Zeit an der Hochschule in Frankfurt geht zu Ende, aber Sie haben ja trotz allem noch ganz viel vor. Was steht denn an? Welches sind die nächsten Projekte?
Ja, ich hoffe sehr, weiter aktiv Musik machen zu können. Ich fühle mich auch noch nicht ausgebrannt und lustlos und mutlos. Ich freue mich, jetzt kommen sehr schöne Sachen. Also wir haben ja schon in der Sendung über Franz Ignaz Beck gesprochen. Im Mai werde ich die einzige erhaltene Oper Franz Ignaz Beck, L'Île Désert, zur Aufführung bringen in Schwetzingen bei den SWR-Festspielen mit vier wunderbaren Sängern. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist wirklich eine Rarität und eine kleine Sensation, denke ich. Also ich habe, wie gesagt, viel Beck gemacht, Sinfonien, Ouvertüren, aber ich wusste gar nicht, dass es doch eine erhaltene Oper gibt von ihm. Und da hat mich der Ordinarius für Musikwissenschaft der Goethe-Uni, Herr Dr. Betzwieser, darauf aufmerksam gemacht. Und ihm verdanke ich auch den Hinweis, dass es das noch gibt. Ich habe das Stück selbst spartiert jetzt und eine Edition gemacht. Ja, und das kommt im Mai, da freue ich mich sehr drauf. Dann im Juni gibt es ein sehr schönes Konzert, Mozart und die Romantik beim Mozartfest in Würzburg. Und dann gibt es auch noch mal wieder viel Telemann in Eisenach bei Wartburg-Konzerten mit einer CD-Produktion. Also es geht weiter und ich freue mich sehr auf alles, was jetzt kommt.
Und es gibt, wir haben ja schon gesagt, noch so viel zu entdecken. Wahrscheinlich auch noch Komponisten, von denen noch niemand gehört hat.
Genau das. Wir haben uns ja viel mit solchen Komponisten befasst. Carl Friedrich Abel, Simon Le Duc und auch CDs eingespielt von deren Werken. Franz Bender zusammen mit dem HR hier zum Beispiel für Klavierkonzerte. Aber gerade das Werk Telemanns ist natürlich da noch unerschöpflich und das macht deshalb auch so einen Spaß. Man kann immer wieder neue Partituren aufschlagen und ist immer wieder erstaunt, wie anders, wie neu, wie besonders jetzt diese Komposition ist. Und ich glaube, das wird so schnell auch nicht versiegen, diese Freude daran, noch immer was zu entdecken.
Wenn Sie jetzt mal nicht Barockmusik, alte Musik hören oder auch klassische Musik, hören Sie Musik zu Hause?
Ja, wenn ich eine Flasche Wein aufmache und mit meiner Frau zusammen, wenn wir uns eine Platte auflegen, dann ist es eigentlich nie Barockmusik. Eine absolute Insel-CD sind Chopin-Nocturnes mit Arthur Rubinstein. Diese Musik natürlich spricht mir irgendwo aus dem Herzen, aber hauptsächlich natürlich auch in dieser Interpretation durch Arthur Rubinstein, der eine Kunst des Klavierspiels an den Tag legt in Sachen von Rubato, Klangfarben, Artikulation, das ist einfach schlicht vollkommen. Also schöner kann man das einfach nicht spielen.
Michael Schneider, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu Gast waren in der Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur.
Danke Ihnen.
Ich wünsche Ihnen weiterhin natürlich auch ganz viel Spaß noch mit der Barockmusik und noch ganz viele neue Entdeckungen. Mein Name ist Christiane Hillebrand und wir hören zum Schluss, wie gewünscht, die Nocturne in B-Moll von Frédéric Chopin.
Herzlichen Dank.